Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, Kerstin, dass du uns schon mal eingestimmt hast. Es sind Summer Celebrations. Also nur noch mal so für euch, um es in Erinnerung zu rufen, die letzten Tage, das Wetter. Ich muss zugeben, ich habe tatsächlich mal bei uns zu Hause, habe ich mal im Kaminofen ein paar Holzscheitel reingeschmissen, weil ich dachte, also ich weiß, es ist tatsächlich Sommer, aber ich dachte, frieren will ich nicht. Und ich wollte jetzt auch nicht mit dickem Wollpulli da sitzen. Und dann dachte ich, okay, Summer Celebrations. Und vielleicht bist du ja gerade im Urlaub, vielleicht fährst du auch noch in Urlaub. Und ja, ich weiß nicht, wo du hinfährst, aber Urlaub ist ja schon irgendwie eine spannende Zeit. Endlich mal rauskommen, oder? Mal so raus aus dem Alltag, mal so ganz neue Länder, ganz neue Kulturen kennenlernen. Hey, das hat doch schon irgendwie was. Zu erleben, wie Menschen woanders leben, vielleicht einen ganz anderen Lebensrhythmus, das finde ich auch manchmal mega spannend. Wenn wir so, sag ich mal, mit unserer deutschen Mentalität irgendwo in ein südliches Land kommen und denken auf einmal so, hey, irgendwie so kann man auch leben, das ist irgendwie spannend. Aber auf jeden Fall einfach mal rauskommen. Das ist doch cool, aber vielleicht auch mal herausfordernd. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, da war ich mit meinem Schwiegervater mal in den USA. Wir haben uns entschieden, wir gehen zum Leadership Summit und wir sind dann da hingeflogen nach Chicago. Und mein Schwiegervater, das war so, müsst ihr wissen, war so ein Urschwabe, also so ein richtiger schwäbischer, ja, jemand, der halt irgendwie so von seiner Kultur halt einfach, müsst ihr euch vorstellen, so noch nie weiter groß rausgekommen. Auf jeden Fall war es mal so die erste wirklich große Reise. Und ich weiß noch, wir waren so die ersten Tage dort und es war das erste oder das zweite Frühstück und dann meinte er zu mir, ich sag's, versuch's mal auf Schwäbisch, ich kann's nicht so richtig gut, entschuldigt, aber ich versuch's einfach mal. Auch geht's da kein Rechtsbrot. Ich übersetze mal, gibt's da kein richtiges Brot? Und ja, er war dann wirklich, er hat sich dann irgendwann daran gewöhnt, die Tage drauf. Und auch dieses ganze, die ganzen Burger und so, ich hab's ja gefeiert. Also hey, Burger in allen Variationen, war einfach der Hammer. Aber für ihn war es irgendwie so dann, hast du schon recht. Aber ja, er war dann doch froh, als er wieder zu Hause war und sein selbstgebackenes Brot und seine Wurst, die er selbst gemacht hat, wieder auf dem Tisch zu haben. Das war für ihn dann schon wieder irgendwie so, sagte er, hey, die Kultur, das ist ihm, die ist ihm lieber. Das ist nicht so seine. Aber wenn wir mal so rumschauen, dann ist doch echt der Hammer, oder? Was wir alles so hier bei uns so erleben dürfen, was wir essen dürfen, was wir für Restaurants um uns rum haben. Hey, ich finde das schon irgendwie, finde es einfach mega. Aber es gibt auch Dinge, die mir immer wieder mal begegnen und wo ich mich dann so frage, hey, wo kommt das her? Das sind jetzt nicht so offensichtliche Dinge wie jetzt Essen oder vielleicht auch Musik oder Kunst, sondern es gibt manchmal auch Dinge, die dann einfach so, sag ich mal, so irgendwie auftauchen und ich frage mich, hey, ja, was, wo kommt das her? Wieso taucht das auf einmal auf? Dinge, die in irgendeiner Art und Weise das Verhalten, vielleicht auch Werte unserer Gesellschaft in unserem Umfeld beeinflussen. Und vielleicht sogar so beeinflussen, dass Meinungen und Werte irgendwie auseinanderdriften. Und es zunehmend schwieriger ist zu erkennen, was denn so wirklich dahinter steckt. Und ich weiß nicht, wer das von euch kennt, wenn ihr so im Alltag vielleicht mit Arbeitskollegen zusammensitzt oder wenn ihr mit Nachbarn zusammensitzt, dass doch das ein oder andere Gespräch manchmal irgendwie so, ja, schon auch kompliziert ist. Weil man gar nicht mehr so genau weiß, so, hey, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten. Ja, und man kann irgendwie manchmal gar nicht mehr so greifen, ja, okay, was ist denn, wie kommst du überhaupt zu dieser Meinung oder zu dieser Ansicht? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal scheint es auch so, dass es immer herausfordernder ist, wirklich treu auch Jesus nachzufolgen. Für unsere Überzeugung einzustehen in einer Kultur, in einer Gesellschaft, wo wir uns gefühlt immer mehr voneinander entfernen. Wie gehen wir zum Beispiel damit um, mit dem Bund der Ehe? In einer Gesellschaft, in der der Stellenwert dieses Bundes, der Ehe, doch eher so in Frage gestellt wird. Wie gehen wir mit sexueller Integrität um? In einer Welt, in der das irgendwo gefühlt nichts zählt. Wie helfen wir unseren Kindern, dass sie Jesus kennenlernen? Dass sie ihn lieben in einem Umfeld, wo ihre Freunde und die Familie dahinter vielleicht mit Kirche, mit Jesus irgendwie so gar keine Verbindung haben? Wie gehen wir liebevoll mit anderen um? Wo sehe ich die Not des anderen in einer Welt, in der so persönliche Karriere, in so das persönliche Vorankommen irgendwie so gepusht wird? Wo ist mein Ja ein Ja? Und wo ist mein Nein auch ein Nein? in einer Gesellschaft, in der man sich gefühlt nicht mehr festlegen will. Manchmal sieht es doch so aus, als ob immer mehr Menschen die Werte ablehnen, die wir in Gottes Wort finden. Und die Frage ist, ja, wie können wir dem standhalten? Was können wir tun? Hauen wir dem anderen vielleicht einfach die Wahrheit aus Gottes Wort um die Ohren? Setzen Beziehungen aufs Spiel? Oder gehen wir vielleicht hier und da auch mal Kompromisse ein? Schmeißen die eine oder die andere unsere Überzeugung auch über Bord und gehen mit der Kultur so mehr oder weniger mit? Manchmal vielleicht sogar bewusst, weil wir der Meinung sind, ja, irgendwie ist es doch normal. Tatsache ist, wenn wir unsere Überzeugung gegen Annehmlichkeit eintauschen, riskieren wir das Fundament, wer wir in Christus sind. Ich wiederhole es nochmal. Wenn wir unsere Überzeugungen gegen Annehmlichkeit eintauschen, dann riskieren wir das Fundament, wer wir in Christus sind. Denn ich denke, je mehr und je öfter wir Kompromisse eingehen, je mehr wir dem entsprechen, wie die Welt, sag ich mal, als ein System, wo doch eher so Rebellion und Stolz irgendwie an der Tagesordnung ist, in einer Welt, die versucht, oft irgendwie ohne Jesus glücklich zu werden, je mehr wir dort Kompromisse eingehen, desto weniger leben wir in dem, zu was Jesus uns berufen hat. Jesus sagt uns, liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott den Vater lieben. Die Frage ist, wie können wir für unseren Glauben einstehen? Wie bleiben wir in Jesus fest verwurzelt, als unserem Fundament, in dieser Kultur um uns herum, mit ihren Maßstäben, die wir tagtäglich erleben? Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir aus deinem Wort und von dir lernen dürfen, dass wir deine Jünger, dass wir deine Azubis sind. Und Jesus, ich bete jetzt darum, dass du uns wirklich ein offenes Herz einfach schenkst für das, was du uns sagen willst, wo du uns ganz persönlich begegnen willst. Amen. Ich möchte mit reinnehmen in den Abschnitt aus dem Buch Daniel. Und zwar in das erste Kapitel. Da ist gleich zu Beginn von dem babylonischen König Nebukadnezar die Rede. Und da lesen wir gleich im ersten Vers: Im dritten Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Zu der Zeit, da war Babylon war eine Weltmacht. Und die Babylonier, müsst ihr euch vorstellen, die waren ein absolut brutales Volk. Die waren ein Volk voller Tyrannen. Um 604 vor Christus, da zerstörten sie die Mauern Jerusalems und den Tempel. Und sie verschleppten Joachim und die Bewohner Jerusalems, unter ihnen auch Daniel und seine Freunde nach Babylon. Und auch einen Teil der wertvollen Gegenstände aus dem Tempel haben sie mitgenommen, in ihre eigenen Schatzkammern hinein. Und wenn wir uns da ein bisschen reinversetzen in diese Situation, dann war das eine Situation, wo eine Kultur der Angst geherrscht hat, eine Kultur des Chaos, der Verzweiflung, wo Perspektivlosigkeit war. Jerusalem zerstört, der Tempel in Trümmern, das Volk im Exil. Und es schien so, als ob ein tyrannischer Herrscher scheinbar triumphiert. Aber wenn wir uns das Buch Daniel im Ganzen anschauen, dann wird klar, die Hauptperson ist Gott, denn er ist souverän. Er ist und bleibt der Höchste und Gott ist größer als alle Umstände. Er regiert, er hat die Kontrolle. Und einer dieser zentralen Verse, wenn nicht überhaupt der zentralste Vers im Buch Daniel ist, der steht in Daniel 2, Vers 28. Da heißt es, es gibt einen Gott im Himmel. Es gibt einen Gott im Himmel. Steckst du gerade in so einer schwierigen Situation, vielleicht in so einer Drucksituation? In einer Situation, wo du dich fragst, hey, was bringt die Zukunft? Dann ist dieser Vers für dich. Es gibt einen Gott im Himmel. Unser Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Er ist derselbe vor 3000 Jahren. Er ist derselbe heute und er ist derselbe in Ewigkeit. Und wir sind sein Volk. Daniel und die anderen sind also am Hof Nebukadnezars in Babylon. Und im Vers 3 und 4, da lesen wir, dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Aschpenas, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache lernen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Ey, das war eine krasse Personalmanagementaufgabe. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wie hat Aspenas das überhaupt gemacht? Also wie hat er das rausgefunden? So ein Auswahlverfahren, quasi wie so ein Assessment Center, rauszufinden von diesen jungen Israeliten, die alle mit ins Exil verschleppt wurden, rauszufinden, hey, wer davon ist mega gut aussehend, gesund, schlau, schnelle Auffassungsgabe? Und vielleicht denkt der eine oder andere, hey, der meint mich. Aber ich finde es spannend, wie das Aspenas überhaupt rausgefunden hat. Daniel und seine Freunde, die waren unter diesen ausgewählten Judäern. Und die meisten Ausleger, die nehmen an, dass diese vier, die waren so im Alter von 14 bis 15 Jahren. Also noch Teenager. Teenager an einem fremden Ort, in einer fremden Kultur und einer fremden Regierung, mit der babylonischen Lehre und Ideologie konfrontiert. Sie sollten nach und nach vergessen, woher sie kamen, wer sie waren. Ihre Überzeugung, ihren Glauben an Gott, ihre Werte sollten sie hinter sich lassen. Das war das Ziel. Ihr Denken und ihr ganzes Sein sollte komplett gedreht werden. Und um das zusätzlich zu pushen, änderte Nebukadnezar ihren Namen. Denn Nebukadnezar dachte, hey, wenn ich die Namen von diesen vier ändere, dann ändere ich auch ihre Identität. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Shadrach, Mischael Meschach und Asaria Abednego. Alle ihre ursprünglichen hebräischen Namen bezogen sich auf Gott. Zum Beispiel Daniel. Die Bedeutung von Daniel ist, mein Richter ist Gott. Der neue Name, der ihm gegeben wurde, der hieß Belshazzar. Bel, ein Götze, ein babylonischer, heidnischer Götze, schütze den König. Und interessant ist, immer wenn Daniel im Buch Daniel von sich selber schreibt, dann schreibt er seinen Namen korrekt. Gut, Daniel ist jetzt auch nicht so kompliziert. Aber immer wenn er diesen Namen Belshazzar schreiben wollte, ist immer sowas wie ein Druckfehler drin oder ein Schreibfehler. Und das ist echt mega spannend. Lange hat man gedacht, dass durch die Überlieferungen, dass durch das immer wieder neue Aufschreiben und Abschreiben, dass da irgendwelche diese Schreibfehler reingekommen sind, bis man 1947 die Qumran-Schriftrollen gefunden hat. Und in diesen Schriftrollen, da waren Abschriften fast aller Bücher des Alten Testaments und auch darunter die älteste Abschrift des Buches Daniel. Und interessanterweise waren genau auch in dieser Abschrift waren diese Schreibfehler alle drin. Es lag also nicht dran, dass es irgendwie so ein Copy-and-Paste-Fehler war, sondern auch da war es einfach enthalten. Das heißt, möglicherweise hat Daniel ganz bewusst diesen Namen immer falsch geschrieben. Vielleicht deswegen ganz bewusst, weil er damit was ausdrücken wollte, weil er sagen wollte, auch wenn du meinen Namen änderst, du änderst nicht meine Identität. Auch wenn du meinen Namen änderst, werde ich keinen anderen Gott anbeten als den Gott Israels. Du kannst vielleicht meinen Namen ändern, aber Gott ist und bleibt der Herr der Herren, der König der Könige. Er sitzt auf dem Thron, kein anderer. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, wer du in Jesus bist. Es ist so wichtig, dass wir an Gottes Wort dranbleiben. Und ich will dich ermutigen, lies deine Bibel jeden Tag. Es ist ein lebendiges Wort. Das Wort Gottes ist lebendig, es spricht zu dir. Gott will dir begegnen, weil er dich unendlich liebt, weil du sein geliebtes Kind bist. Das ist deine Identität. Denk dran. Denn der Punkt ist, wenn der Feind, wenn der Teufel uns angreifen will, dann greift er zuerst unsere Identität an. Dann kommen so Gedanken wie, hey, du bist nichts wert. Hey, guck dich an, du kriegst doch nichts auf die Reihe. Wenn die anderen wüssten, wer du bist, was du tust, was du denkst, dann würden sie dich niemals mögen. Gott kann dich so nicht lieben oder gebrauchen. Wann immer der Teufel versucht, dir zu sagen, was du nicht bist, Erinnere dich daran, was Gott über dich in seinem Wort sagt. Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du kannst nichts mehr oder weniger tun, damit er dich liebt, damit ich dich liebe, sagt Gott. Du musst mir nichts beweisen. Hey, wir hatten vor kurzem Taufe. Und das ist so krass, wenn man erlebt, hey, was diese Menschen, die ganze Sache mit Jesus machen, was sie für ein Zeugnis sind und was sie für ein Zeugnis geben. Wo sie sagen, hey, ich habe erlebt einfach, wie Jesus in meinem Leben wirkt. Ich weiß, was meine Identität ist. Ich weiß, was Jesus für mich getan hat. Und sie sagen, ich lasse hinter mein altes Leben hinter mir. Ich lasse mich von Gott zu einem neuen Leben in Jesus auferwecken. Wenn du in Jesus bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas völlig Neues ist geworden. Und wenn du eine neue Schöpfung bist und der Teufel kommt und dich angreifen will in deiner Identität, dann sag ihm, hey, mich kannst du nicht meinen. Denn mein altes Leben ist gestorben. Hey, turn to Jesus. Geh zu Jesus. Er hat gesiegt. Ein für alle Mal. Ich bin ein Kind des allmächtigen Gottes und nichts und niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Sei dir deiner Identität als Kind Gottes bewusst. Zurück zu Daniel. Im Vers 5, da lesen wir, gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich, sagt Nebukadnezar zu Aschpenas. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Und ich stelle mir vor, dass diese königliche Tafel, dass die hat einfach mega ausgesehen. Ihr müsst euch das irgendwie so vorstellen, irgendwie all you can eat, all the time, ständig alles mögliche auf diesem Tisch, auserlesene Früchte, unterschiedliches Fleisch, alle möglichen Beilagen, das beste Essen, das man sich vorstellen kann. Und Nebukadnezar fordert Daniel und seine Freunde auf, von diesem Tisch zu essen. Seine Absicht war, dass sie Gott untreu werden. Denn dieses Essen auf dieser königlichen Tafel war heidnischen Göttern geweiht. Habt ihr schon mal hungrige Teenager am Tisch gehabt? Also wirklich, habt ihr schon mal hungrige Teenager am Tisch gehabt, wo der Tisch einfach voll gedeckt war? Und hier haben wir 4 Teenager mit knurrendem Magen, verschleppt, weg von zu Hause, als Sklaven in einem fernen Land, mit anderem Namen, umgeben von Babylonier in einer unbekannten Kultur. Hätten sie ihre Werte nicht einfach mal so über Bord schmeißen können in Anbetracht dessen, was da auf dem Tisch ist? Hätten sie nicht mal sagen können, naja, also wir haben wirklich Hunger und eigentlich wäre es doch mal so kein großes Ding, oder? Wir tun ja sonst immer alles, wir sind doch sonst treu. In allen anderen Dingen. Aber bei dem, was hier aufgetischt wird, wisst ihr, der springende Punkt ist, Wenn du nachgibst, wirst du den Tag danach, wirst du in Zukunft das Gleiche wieder tun. Der Teufel wird dich genau hier versuchen. Komm schon, ist doch kein Thema. Kriegt doch auch keiner mit. Ist doch normal. Macht doch jeder so. Denk doch nicht darüber nach. Stell dich nicht so an. Nochmal, wenn wir unsere Überzeugung gegen Annehmlichkeit eintauschen, riskieren wir das Fundament, wer wir in Christus sind. Der König fordert die 4 auf, von diesem Essen, von diesem den heidnischen Göttern geweihten Essen zu essen. Aber Daniel reagiert folgendermaßen. Er sagt, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Daniel nahm sich fest vor. Und ich habe mal so in die unterschiedlichen Übersetzungen reingeschaut. Da heißt es, Daniel beschloss in seinem Herzen. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor. Daniel hat eine Entscheidung getroffen. Daniel beschloss in seinem Herzen, Gott treu zu bleiben. Er beschloss in seinem Herz, keine Kompromisse einzugehen. Und er fragt den Hofbeamten, ob er verzichten darf, ob er auf die Speisen, auf den Wein verzichten darf. Daniel hat den Entschluss getroffen. Und das ist mega wichtig für uns heute. Daniel hat einen Entschluss getroffen. Ich werde tun, was Gott will. Und nur das. Und das ist so much entscheidend. Warum? Daniel wurde gezwungen, in Babylon zu sein. Er wurde gezwungen, in dieser Kultur zu sein. Aber er ließ nicht zu, dass Babylon in ihm ist. Er konnte nichts dafür, dass er in Babylon war. Aber er ließ diese Kultur nicht in sich leben. Genauso leben wir als Kinder Gottes in dieser Welt. Aber nicht die Kultur dieser Welt soll unser Denken und Handeln bestimmen, sondern das, was Gottes Wille ist. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das in der Kultur des Kompromisses? Daniel nahm sich fest vor. Daniel beschloss in seinem Herzen. Schon bevor Daniel an der königlichen Tafel saß, hatte er entschieden, dass er nichts tun würde, um Gott untreu zu werden. Schon bevor er mit knurrendem Magen an diesem Tisch saß, hat er entschieden, ich werde nichts tun, um Gott untreu zu werden. Und wisst ihr, genau so müssen wir im Vorfeld den Entschluss in unserem Herzen getroffen haben, was wir tun und was wir nicht tun werden. Es ist wichtig, dass wir uns im Klaren darüber sind, bevor wir an so einem Tisch, an so einer Tafel sitzen. Es ist wichtig, dass wir uns klar darüber sind, was es heißt, Gott in unserem Leben die erste Stelle zu geben. Zum Beispiel, indem ich mich entscheide und diese Entscheidung auch nicht in Frage stelle oder in Frage stellen lasse, am Morgen meinen Tag mit Gott und in seiner Gegenwart zu verbringen. Dass ich nicht in Frage stellen lasse, in meine Jüngerschaft zu investieren, um im Glauben zu wachsen, indem ich in meiner Small Group dabei bin. Indem ich mich entscheide, wie ich mit Geld umgehe. Gott meinen Zehnten gebe, immer wieder entscheide, hey, wie viel ist genug? Indem ich im Vorfeld entscheide, mit Sex bis zur Ehe zu warten. Oder egal, wie viel gerade los ist, dass ich den Sabbat halte. Und warte nicht bis zu dem Moment, wo du am Sabbat vielleicht vor deinem PC oder vor deinem Laptop sitzt oder an deinem Handy sitzt, deinen Mail-Account aufmachst und sagst, ja, ich tue doch sonst immer alles. Aber morgen ist dieses wichtige Kundenmeeting. Ich kann noch mal eine Ausnahme machen. Also was ist denn dabei? Kriegt ja auch keiner mit. Machen doch die anderen auch, oder? Warte nicht, bis du anfängst, mit Gott zu diskutieren. Weil egal, wie du meinst, wie gut deine Argumente sind, fasse im Vorfeld den Entschluss, ich werde nichts tun, um Gott untreu zu werden. Gott ist und bleibt die Nummer eins. Wie halten wir daran fest? Wie prägen wir Kultur? Was hat Daniel gemacht? Hat er lautstark protestiert, hat gegen den Tisch gestoßen, diese königliche Tafel umgeschmissen, hat gesagt, hey, das ist alles, könnt ihr alles knicken hier, und hat er die 10 Gebote ihnen um die Ohren gehauen? Was hat Daniel gemacht? Daniel hat mit Respekt reagiert und geschaut, hey, wie kann ich in dieser Kultur vorleben, was es heißt, Gott zu ehren? Wie kann ich in dieser Kultur, wo ich jetzt bin, so leben, dass andere in meinem Leben erkennen, dass ich Gott die erste Stelle in meinem Leben gebe? Wenn du in deinem persönlichen Umfeld bist, geht es dir darum, Recht zu haben? Oder geht es dir darum, dein Umfeld positiv zu verändern? Weil das ist nicht das Gleiche. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns die Wahrheit in Liebe leben. Jesus den Menschen immer mit Liebe und Wahrheit begegnet, liebevoll aber klar. In Epheser 4,15, da steht, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Lasst uns in der Kultur, wo wir leben, in Liebe und Wahrheit leben. Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft. dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Daniel bat um Erlaubnis, Gott und seinen Werten treu zu bleiben, und er machte dem Aufseher folgenden Vorschlag. Versuche es doch 10 Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Und danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Daniel sagt, hey, lass es uns ausprobieren. Und es ist spannend, was passierte. Es heißt, nach diesen 10 Tagen, da sahen Daniel und seine 3 Freunde, die sahen gesünder und kräftiger als alle anderen aus, die von der königlichen Tafel gegessen hatten. Daniel und die anderen 3, sie waren Gott gegenüber gehorsam. Sie ehrten Gott und Gott stellte sich zu ihnen. Gott schenkte ihnen außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis und Daniel die Fähigkeit, Visionen und Träume zu deuten. Und so konnten sie ein Segen sein in dem Umfeld, in dem sie waren. Und sie konnten ihren Überzeugungen treu bleiben. Sie ehrten Gott und Gott segnete sie. Nach den 3 Jahren der Ausbildung in Babel, da wurden sie vor den König gebracht und dann lesen wir in Daniel 1,19, schnell wurde ihm klar, also dem König, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. So wurden sie in den königlichen Dienst aufgenommen. Sie stellten alle anderen in den Schatten. Warum? Warum war das so? Weil sie talentierter waren? Oder einfach anders? Sie waren von Gott gesegnet. Gott segnete sie, weil sie Gott gehorsam waren, weil sie an Gott festhielten, ungeachtet der Situation, weil sie keine Kompromisse eingingen und Gott sie gesegnet hat. Ist euch was aufgefallen? Hier stehen wieder ihre hebräischen Namen. Daniel, Gott ist mein Richter. Hanania, Jahwe ist gnädig. Michael, wer ist wie Gott? Asaja, Jahwe hat geholfen. Gott ist gerecht und gnädig. Er ist und bleibt souverän. Niemand ist wie er. Er ist größer als alle Umstände. Er ist Liebe und er ist Retter. Was der Feind zum Bösen beabsichtigte, hat Gott zum Guten gewendet. Und egal in welcher Situation du vielleicht in diesem Moment gerade bist, es gibt einen Gott im Himmel. Gott hat Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Er hat 4 Teenager gebraucht, um das Herz eines babylonischen Königs zu berühren. Er hat diese 4 Teenager gebraucht, die ihm gehorsam waren, um eine ganze Nation zu verändern. Stell dir mal vor, die 4 hätten ihre Überzeugung, Gott zu ehren, über Bord geworfen. Stell dir vor, sie wären einfach diesen Kompromiss eingegangen, um unauffällig und vielleicht irgendwie durch das Exil durchzukommen. Stell dir vor, sie hätten sich einreden lassen, hey, ist doch kein großes Ding. Machen doch alle so. Hätte das einen Impact gehabt? In 1. Korinther 16, Vers 13 steht, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark. Halte fest an Jesus. Sei mutig. Und Paulus fordert uns in Römer 12 auf, wenn ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. 100%. Nicht 98%, nicht 99,5. Mit eurem ganzen Leben. Lass nicht zu, dass der Feind deine Identität angreift. Halte fest an Jesus, unabhängig von den Umständen. Lass dich nicht auf Kompromisse ein. Setze Gott an die erste Stelle. Gott hat sein Commitment zu dir. Gott hat sein Ja zu dir schon lange gegeben. Als Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Er hat alles mitgenommen. Gottes Ja zu dir steht. Gottes Ja zu dir steht. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Gottes Ja zu dir steht. Amen.
Sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.